Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Ich bin nach Jülich gefahren, ans Forschungszentrum in Jülich und treffe dort die Pressesprecherin Anne Rother. Hallo Frau Rother.
Hallo Herr Klein.
Ich erinnere mich daran, dass hier in Jülich, also ich komme hier aus der Gegend, oder 50 Kilometer entfernt bin ich aufgewachsen, hier gab es immer ein Atomkraftwerk. Mhm. Aber das gibt's hier gar nicht mehr, ne? Das ist abgeschaltet. Nee. Was machen Sie denn jetzt? Weil jetzt stehen ja überall Häuser rum.
Also der Versuchsreaktor, von dem
wir reden, war nicht mal ein Kraftwerk, ne? Nicht mal
ein Kraftwerk. Der Versuchsreaktor, genau, der diente der Entwicklung der Hochtemperaturtechnologie. Das hat man Ende der 60er Jahre hier als eine Reaktortechnologie entwickelt. Und in der Nachbarschaft vom Forschungszentrum gab es dann auch einen Versuchsreaktor, der betrieben wurde.
Aber auch nicht um Strom zu produzieren, richtig fürs Netz?
Nee, es ging eigentlich darum, also der hat auch Strom produziert, aber eigentlich ging es darum, diese Technologie auszuprobieren. Mhm. Also ein Reaktor, der mit kugelförmigen Brennelementen gearbeitet hat. Und dieser Reaktor und diese Brennelemente wurden auch getestet, verändert und so weiter. Und die Forschung dazu wurde hier gemacht. Wir haben im Prinzip diese Technologieentwicklung von hier betrieben und in dem Reaktor wurde das ausprobiert, Versuchsreaktor. Der wurde aber schon 1988 stillgelegt.
Echt?
Ja.
Wow.
Und seitdem hat das Forschungszentrum sich eigentlich in eine andere Richtung entwickelt. Und heute kann man sagen, das ist ein großes Zentrum auf einem großen Campus, 5500 Menschen arbeiten hier und die beschäftigen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit komplexen Systemen. Ja, vier Themengebiete oder zwei kann man auch zusammenfassen. Das eine Energie- und Umweltforschung und das zweite große Gebiet das Gehirn und die Informationstechnologie, also Gehirn und Information. Wir fassen die zusammen aus bestimmten Gründen, aber das sind die Gebiete, auf denen die Leute im Forschungszentrum arbeiten. Mhm. Das machen die interdisziplinär. Also das Forschungszentrum kommt aus seiner Geschichte her von der Physik. Physik ist auch heute noch eine starke Kompetenz hier, aber mittlerweile finden Sie hier Biologen, Chemiker, Mediziner, Neurowissenschaftler,
aber alles
Ingenieure.
Alles Naturwissenschaftler aber, ne? Geisteswissenschaften machen sie hier gar nicht, oder?
Also wir haben hier auch Geisteswissenschaftler, also in der Medizin haben wir einen Institutsleiter, der ist Philosoph von der Uni Bonn. Mhm. Der beschäftigt sich mit ethischen Fragen in den Neurowissenschaften.
Abgesehen von der Ethikabteilung, was erforschen Sie hier oder erfinden Sie hier?
Also die Forschung richtet sich auf die zwei großen Bereiche, die ich gesagt habe, Energie- und Umweltforschung, das eine, Hirnforschung und Informationstechnologie, das andere. Und da kann man sagen, es geht im Prinzip um die Erforschung komplexer Systeme. Nehmen Sie beispielsweise, nehmen Sie den Umbau des Energiesystems in Deutschland. Dass das eine komplexe Aufgabe ist und dass das künftige Energieversorgungssystem auch wieder ein komplexes System sein wird, mit einem anderen Mix aus Energiequellen, als wir das derzeit haben, mit einem anderen Verteilsystem wahrscheinlich, mit anderen Speichertechnologien. Das kann man sich leicht vorstellen. Das wird wahrscheinlich ein System sein, was viel flexibler ist und auch viel dezentraler organisiert als unser heutiges System. Und in Jülich beschäftigen sich Forscherinnen und Forscher mit allen Fragestellungen, die man mit allen Optionen, kann man sagen, zur Energieumwandlung aus fossilen oder erneuerbaren Quellen, die wir uns heute vorstellen können. Also
Sie
mit der ganzen Bandbreite.
Sie lassen nichts aus.
Wir lassen im Prinzip nichts aus. Natürlich wird innerhalb bestimmt, also Forscherinnen und Forscher hier beschäftigen sich mit der Frage, wie kann man fossile Brennstoffe effizienter nutzen, um CO2 zu sparen, weil effizientere Nutzung bedeutet immer ein Minus an CO2. Wie kann man den Wirkungsgrad erneuerbarer Energien optimieren? Und auch mit der Frage, wie kann man Speichertechnologien so weiterentwickeln, dass sie für ein künftiges System funktionieren? Also beispielsweise Batterien der Zukunft. Also wenn man sagt, wir brauchen im Prinzip in Zukunft auf dem stationären Sektor für die Hausenergieversorgung Batterien, die eine ausreichend große Kapazität haben, um als Zwischenspeicher zu funktionieren. Die könnten zum Beispiel dann Lastspitzen ausgleichen und könnten regenerativ erzeugten Stromüberschuss speichern, um ihn dann wieder zur Verfügung zu stellen, wenn er gebraucht wird, und dann das Verteilnetz zu entlasten.
Was ich ja viel spannender finde, ist das Foto, was hier liegt.
Ja.
Diese Plastikschläuche, die an der Decke hängen, wo grünes Zeug drin ist.
Ja, eben drum. Ja, ist aber unsere, wenn Sie so wollen, kommt aus unserer Pflanzenforschung. Das ist, was Sie hier sehen, also im Prinzip grüne Schläuche, die aufgehängt sind. Dazwischen hockt eine Frau, die arbeitet daran. Oder hier sehen Sie es mal anders. Das sind so grüne Matten oder Schichten, wo was drauf liegt und was Wasser durchläuft.
Ne? Ach so, das sind Matten, ja, die praktisch quer durch den Raum gespannt sind, wo Wasser drüber träufelt.
Sie sehen hier im Prinzip unser Algen Science Center. Ja, so heißt
Algen
das.
Algen Science Center.
Ist in diesem Jahr eröffnet worden. Da geht's darum, dass man ausprobieren will, ob man aus Algen Biokerosin für Flugzeuge erzeugen könnte.
Warum ausgerechnet Biokerosin?
Warum jetzt ausgerechnet Algen, würde ich eher sagen. Algen sind interessant für Treibstoffherstellung, weil sie zum einen, die sind Meister der Öl, man kann sagen, Algen sind Meister der Ölherstellung.
Ach.
Also Algen bestehen, also erstmal sind sie sehr produktiv und B, bestehen sie zu 70% aus fetten Ölen.
Mhm.
Das macht sie interessant dafür.
Mhm.
Ja, zum anderen binden, also Algen könnten CO2-neutralen Treibstoff herstellen, weil sie, während sie wachsen, sozusagen, während sie produktiv sind, sehr viel CO2 binden.
Mhm.
Ja, also ein Kilo Algen bindet 2 Kilo CO2. Und dann, wie Sie hier auch sehen, sind Algen auch deshalb interessant, weil man sie ja wachsen lassen kann, wo man will, sozusagen.
Also ja, sie müssen hinreichend nicht, feucht sein.
Ja,
das
sie
kennt
müssen
ja jeder,
nicht Felder benutzen, ja, um Algen wachsen zu lassen, die sie brauchen. Also sie stehen nicht in Konkurrenz mit Anbauflächen für Nahrungsmittel. Und was hier aufgebaut wurde, ist im Prinzip eine Versuchsanlage, die besteht aus 3 Versuchsstraßen, in denen man unterschiedliche Arten ausprobiert, Algen wachsen zu lassen. Mit dem Ziel, die beste rauszufinden und dann, wenn das gut funktioniert, eine Demonstrationsanlage zu machen im nächsten Schritt. Das hier ist aber Grundlagenforschung. Also im Augenblick ist das so, die Annahme der Wissenschaftler ist, dass alle Algen, die hier in einem Jahr wachsen, im Prinzip 1 Tonne Kerosin herstellen könnten. Und da könnte ein A380 ungefähr 60 Kilometer weit mitfliegen.
Wie weit sind wir davon entfernt, das im industriellen Maßstab zu betreiben?
Also wirtschaftlich frühestens in 10 bis 20 Jahren. Also in der Tat Grundlagenforschung, aber eine Grundlagenforschung, die insofern natürlich auch mit den Energieversorgungsfragen hier zu tun hat, weil die Idee auch ist, die da mit untersucht wird, wenn ich die Algen anbaue, also züchte quasi, und dann benutze ich einen Teil dessen, was Algen produzieren, um daraus Kerosin zu machen. Was mache ich mit dem Rest? Also die Idee wäre dann, irgendwie auch mal zu so einem Kreislauf zu kommen oder so einer Nutzungskaskade, wo man sagen könnte, ich nehme zwar das eine und daraus mache ich Kerosin, aber ich kann auch mit anderen Stoffen, die die Alge produziert, Vitamine, Farbstoffe, Zucker und so, noch andere Dinge tun. Also möglichst ohne Rest arbeiten. Also ich habe jetzt ein bisschen über die Energieforschung in Jülich gesprochen, gesagt, komplexe Systeme erforschen, sieht man an der Energie ganz gut. Komplexe Systeme auf der Materialforschung zu machen für komplexe Systeme ist eine Spezialität in Jülich. Und eine Spezialität von Jülich, wie auch anderer ganz großer Zentren in der Helmholtz-Gemeinschaft, ist natürlich auch mit großen Infrastrukturen arbeiten, mit großen Geräten.
Sie haben ja auch ein Supercomputing Center, ne? Ja.
Das muss erwähnt werden. Das muss erwähnt werden, weil das etwas ist, was alle Menschen, die Jülich kennen und mindestens wissen einfach. Also wenn man herumgeht und sagt, ich komme da aus dem Forschungszentrum,
das wissen alle Leute. Sie erforschen hier wahrscheinlich das komplexeste denkbare System, das Gehirn, haben Sie ja eben selber gesagt.
Genau.
Sie arbeiten am Human Brain Project hier. Ne?
Ja, wir arbeiten da mit, aber da sind wir beteiligt. Aber das wissen Sie ja, das ist ja dieses visionäre europäische Projekt, dieses Flagship-Projekt, da arbeiten Forscherinnen und Forscher aus 23 Ländern.
Mhm.
Was wir machen hier, Hirnforschung und Supercomputing, schon auch mit dem Ziel, das menschliche Gehirn zu verstehen, also das gesunde Gehirn zu verstehen, um dann auch das erkrankte Gehirn, also neurodegenerative Erkrankungen, besser verstehen zu können, quasi auf der Folie des Gesunden, die das Kranke auch besser begreifen zu können. Und wir verbinden eigentlich in Jülich neurowissenschaftliche Kompetenz und Kompetenz und Infrastruktur im Supercomputing, um mit dem langfristigen Ziel, das menschliche Gehirn modellieren und simulieren zu können. Das ist eine Vision.
Ja.
Aber auf dem Weg dorthin können Forscher ganz viel lernen. Also auf beiden Seiten, also sowohl die Neurowissenschaften wie auch die Informationstechnologie und das wissenschaftliche Rechnen, das Supercomputing, kann unterwegs ganz viel lernen.
Gibt es irgendwelche, also auf dem Weg dahin zur Gehirnsimulation, irgendwelche Zwischenschritte, die wir schon als Erfolg verbuchen können?
Also ich könnte mal etwas über ein Projekt sagen, was Jülicher Forscherinnen und Forscher gemeinsam mit kanadischen Kollegen gemacht haben und was auch schon abgeschlossen ist, Big Brain.
Big Brain.
Ja, das ist im Prinzip ein Hirnatlas, der Hirnatlas eines gesunden Gehirns. Also den Forscherinnen und Forschern stand ein Gehirn einer Frau zur Verfügung, die das der Forschung geschenkt hat. Und sie haben das Gehirn in 7400 ganz, ganz, ganz feine Schnitte zerschnitten. Und diese Schnitte haben sie dann ganz, ganz vorsichtig, also es ist auch handwerklich, wenn Sie so wollen, eine ganz filigrane Arbeit, auf einen Scanner gelegt, dann jeden einzelnen Schnitt eingescannt, daraus erstmal ein grobes Modell am Rechner zusammengesetzt und dann haben sie mit Hochleistungsrechnern und mit einer ganz speziellen Bildbearbeitungssoftware daraus ein virtuelles Hirnmodell wieder rekonstruiert. Und das ist auch dreidimensional.
Mit allen Verschaltungen, also mit allen Verdrahtungen?
Also das ist ein anatomisches Modell, aber auf der Ebene, also die Auflösung ist die beste, die es bisher gibt.
Ja.
Und die hat die Größe etwa einer Nervenzelle. Also im Prinzip, sie kommen da bis auf die Ebene einer Nervenzelle herunter. Das ist was fertig ist und was auch offen zur Verfügung steht. Also Wissenschaftler und Mediziner können das benutzen. Und wir sind auch der Ort, an dem der Rechner sozusagen geplant wird und betrieben werden soll, der für das Human Brain Project benötigt wird.
Wissen Sie schon, was wieder dimensioniert sein muss?
Ja, also auf jeden Fall in einer anderen Dimension als ein heutiger. Also den gibt es noch nicht. Aber wir betreiben Labs mit IBM und Intel, um im Prinzip auf verschiedenen Pfaden auch sozusagen den nächsten Schritt im Supercomputing auszuprobieren. Ja.
Sie sagten eben, man kann Materialforschung betreiben. Sie betreiben auch Materialforschung hier, oder? Sind diese Algen eigentlich Materialforschung? Nee, ne?
Das wäre jetzt nicht klassische Materialforschung, aber die klassische Materialforschung wäre hier beispielsweise, dass man Materialforschung im Energiebereich macht, um zu schauen, wenn man sagt Kraftwerks oder Kraftwerkseffizienz, dann interessiert man sich dafür, welche Hitze bestimmte Materialien aushalten können für Turbinen beispielsweise. So, das wäre so klassische Materialforschung in dem Bereich.
Und die machen
auch
die
Hirnforschung. Ja. Ich habe jetzt auch ein bisschen erzählt über Anlagen, die wir hier haben, ne? Supercomputer, das Algen Science Center. Wir machen auch Forschung woanders. Also wir zum Beispiel unsere Neutronenforschung, weil wir über Materialforschung rechnen. Forschung mit Neutronen kann man sehr gut benutzen, um Materialforschung zu machen. Und das machen wir an vielen Orten auf der Welt.
Ich wollte gerade fragen, haben Sie eine Neutronenquelle?
Nee. Hatten wir früher, haben wir aber schon seit langem nicht mehr. Mhm. Wir hatten zwei, eine ist zurückgebaut schon zur grünen Wiese und die andere ist im Rückbau. Mhm. Aber wir haben eine starke Neutronenforschung, die spielt sich aber ab, beispielsweise im Heinz-Meyer-Leibniz-Zentrum in Garching, die spielt sich ab in Grenoble, in Oak Ridge, also an den besten Neutronenquellen der Welt eigentlich. Also Forschung mit großen Geräten heißt nicht immer, dass man die alle selber hat, sondern man macht sie auch mit Partnern an anderen Orten der Welt, da wo die tollsten Sachen sind und das ist auch typisch, glaube ich, für Jülich.
Gibt es irgendwas von dem, was Sie hier erforscht oder erfunden haben, im Laden? Also habe ich irgendwas in meiner alltäglichen Anwendung?
Ja,
kann es kaufen gehen?
Ja, gibt es.
Was denn?
Ja, also zwei Beispiele sage ich immer. Also das eine ist, an der Stelle muss man über Peter Grünberg reden, den Nobelpreisträger Physik des Jahres 2007. Mhm. Gemeinsam mit dem französischen Wissenschaftler Albert Fehr hat er den Nobelpreis bekommen.
Wofür?
Für die Entdeckung des Riesenmagnetowiderstand-Effekts. Das ist ein Effekt, und deshalb erwähne ich den Herrn Grünberg hier an der Stelle. Der Effekt ist seit, also den hat er Ende der 80er Jahre 1988 entdeckt. Also beide Wissenschaftler haben den unabhängig voneinander entdeckt.
Riesenmagnetowiderstandseffekt.
Riesenmagnetowiderstandseffekt. Oder Giant Magneto Resistance Effekt.
GMR.
GMR. So wird er oft abgekürzt. Also das ist ein Effekt, den hat man sich dann später zunutze gemacht in den Festplatten von Computern. Und dieser Effekt hat letztlich also zwei Dinge bewirkt. Einmal hat er den Durchbruch zur Gigabyte-Festplatte ermöglicht.
Ach.
Das ist das eine. Also steckt er auch bei Ihnen irgendwo drin.
Ja.
Und B hat er ein ganz neues Forschungsfeld eröffnet, Spintronic.
Mhm.
Das ist also vergleichsweise junges Gebiet, aber an der Stelle kann man sagen, die Forschung von Peter Grünberg hat die Tür dahin aufgemacht. Also sie ist zwei Sachen geworden. Sie ist etwas geworden, was wirklich in jeder Festplatte dann auf einmal war. Und sie hat auch die Tür aufgemacht zum ganz neuen Forschungsgebiet. Ein anderes Ding, was Sie nicht im Laden kaufen können, aber vielleicht haben Sie das in sich. Forscher, die hier in Jülich, wir haben über Materialforschung vorhin gesprochen. Es gibt Forscher, die machen Materialforschung für Brennstoffzellen. Und im Zuge ihrer Forschung haben sie mit Titan gearbeitet.
Mhm.
Die brauchten für das, was sie da untersucht haben, poröses Titan. Also die brauchten einen Prozess der Materialbearbeitung, indem sie Titan mit sehr genau definierten Löchern versehen können. Das war im Kontext ihrer Fragestellung wichtig. Und unterwegs haben sie sozusagen gemerkt, dass das, was sie dann haben, nämlich dieses poröse Titan, das Ergebnis ihrer Forschung, super geeignet ist als Bandscheibenimplantat. Also für Menschen mit schweren Bandscheibenschäden, die ein Implantat brauchen, weil ihre Bandscheibe es nicht mehr funktioniert. Das ist deshalb so toll, weil sie können, wenn sie die Porengröße des Titans ganz genau bestimmen können, können sie sie so definieren, dass sie optimal dafür geeignet ist, dass sie mit Knochenzellen verwächst. Das heißt, sie haben ein Material gefunden, was man in dieser Verarbeitung, in dieser Anwendung optimal gebrauchen konnte, weil es ideal verwächst mit dem umgebenden Rückgrat. Das ist deshalb, finde ich, ein spannendes Beispiel, weil man irgendwie daran sieht, so ist Forschung eben dann auch manchmal, dass man etwas findet und plötzlich etwas anderes sieht, wo man das gut gebrauchen kann. Das ist so ein bisschen.
Manchmal muss man nach Indien fahren, um Amerika zu finden.
Beispielsweise, genau. Ja, und dann kann man natürlich auch, ich habe noch zwei Sachen, die ich auch ganz spannend finde, weil das ist noch nicht Anwendung, aber das könnte mal eine tolle Anwendung werden. Das eine Thema kommt aus unserem Supercomputing Center. Die Kollegen und Kolleginnen dort arbeiten in einem Projekt an einem Evakuierungsassistenten. Das bedeutet, die wollen ein System entwickeln, ein rechnergestütztes System, mit das es in Leuten, die für die Sicherheit bei Großveranstaltungen zuständig sind, etwa in einer großen Arena, in einer großen Sporthalle, bei einem großen Konzert, und in die Zukunft zu schauen. Und zu sehen, wo also 15 Minuten Vorsprung vor der Gegenwart sozusagen zu erzielen, ist das Ziel. Daran arbeiten die. Das würde bedeuten, wenn das funktioniert eines Tages, könnte man bei einer Großveranstaltung 15 Minuten im Voraus wissen, an welchem Ausgang es gegebenenfalls eng oder gar sehr eng werden würde, so dass man 15 Minuten im Voraus verlässlich wüsste, wohin man Leute umleiten müsste. Ein anderes Ding, was hier noch erforscht wird, das sind ganz andere Leute, das sind Bioelektroniker, die das daran arbeiten, ist, da ist die Idee, Infektionen mit Hilfe von einem Smartphone erkennen. Also, dass das System, wenn es so wie es gedacht ist, hat zwei Komponenten. Es hat einen Sensor, das ist ein kleiner Sensor, mit dem Sie vor Ort, der arbeitet mit leitfähigen Tinten und wenn den können Sie irgendwo benutzen, auf der Welt, wo Sie gerade sind. Und der könnte, wenn Sie zum Beispiel einen Tropfen Blut draufgeben, das sozusagen vor Ort auslesen, analysieren. Und der Sensor sendet ein Signal, ein elektronisches Signal an Ihr Smartphone. Und dann haben Sie das Ergebnis der Untersuchung von diesem Tropfen Blut, von diesem Menschen auf Ihrem Smartphone. Das Tolle daran wäre, wenn das funktionieren würde und man könnte zum Beispiel eine Krankheit wie Malaria, mit der arbeiten die, da über ein solches System diagnostizieren, dann wäre das von unschätzbarem Vorteil, zum Beispiel in Gegenden der Welt, die keine Gesundheitsinfrastruktur haben, wie wir sie hier kennen, wo das eben nicht eben einfach mal auch im Labor gemacht werden könnte. Da gibt es vielleicht gerade kein Labor oder es ist eine entlegene Gegend, ja, mit wenig Infrastruktur. Also das, finde ich, ist auch eine Anwendung, wo man sich wünschen würde, dass das erfolgreich wird, weil man das gut gebrauchen könnte.
Anne Rother, vielen Dank.
Danke auch.